Oh Mann, Steffi, ich will alles löschen, was du gesagt hast.
Jede Menge Me-Time, genau. Die rufen wieder. Ich habe mich versteckt unter dem Schreibtisch. Ich 4-Tage-Woche, also ich sag's mal so, weil mein Haus brennt, hätte ich schon ganz gern, dass jemand kommt.
Vielleicht muss man es in Deutschland mit so vielen Sachen machen. Wir probieren das und dann stellen wir fest, dass es gar nicht funktioniert und dann erholen wir uns erstmal davon nicht. Weil das Pitch-Team ist ja nie das Team, das dich auch dann auf dem Account
doch,
betreut.
Doch, Viviane, das ist ja.
Doch.
Hab nur ich solche Lehrer gehabt, die immer mit so einer gammeligen Aktentasche unter der Schweißachsel rumgelaufen sind, die schon so oben so einen Kranz hatten?
Das wird wunderbar. Komm, lass loslegen.
Hi und herzlich willkommen zu Marketing, dem Podcast über Marken, Menschen und andere Merkwürdigkeiten. Wir lassen Fünfe gerne gerade sein, ihr hoffentlich auch, auch wenn die Themen manchmal ein wenig haarig und fieselig sind. Wir, das sind Stefanie Ferch und ich bin Viviane Wildes-Gibitzki und ich glaube, es geht jetzt los. Wir haben ja heute wieder ein, illustres oder weniger illustres Portfolio an Themen. Ich kann ja mal so einen kleinen Schwank rausgeben, ja, über was wir denn heute wieder mal so lästern werden oder auch besprechen werden. Also es geht einmal,
wir lästern doch gar nicht mehr. Wir sind doch jetzt seriös und
natürlich
differenziert, ja.
Also wir reden über Schwimmhilfen.
Richtig, wir reden über Poolnudeln, in erster Instanz um so ein bisschen Lockerheit auch mal einfach mal reinzubringen, ja, weil der ein oder andere, insbesondere aus dem Kölner Veedel Ehrenfeld, sich dazu berufen fühlt, sich an sein Fahrrad eine Poolnudel zu machen. Was es damit auf sich hat, dazu später mehr. So.
Ist auch so ein typisch kölnisches Ding.
Ja, vielleicht ein typisches Ehrenfelder Ding, aber können wir ja gleich nochmal ein bisschen was zu erzählen. Dann einmal, wir haben ja in der letzten Folge sehr intensiv das ganze Thema Sylt und Sylt-Video besprochen. Und da hat jetzt ja in den letzten 7 Tagen noch so ein bisschen was stattgefunden, vor allen Dingen im Zuge der Redaktionen von Influencern. Und auch das schauen wir uns mal an. Und dann gibt es eigentlich den gesamten Themenkomplex Nahostkonflikt. Ja, da hat in der letzten Woche relativ viel stattgefunden. Zum einen ist es wieder mal zu einem in dem Kontext sehr, sehr tragischen Vorkommnis vorgestern in Mannheim gekommen. Zum anderen ist es ja so, dass in den Social Media Netzwerken vor allen Dingen ein Bild sehr, sehr häufig geteilt wurde, was es damit auf sich hat und warum das vielleicht auch ein bisschen schwieriger ist, als der ein oder andere Influencer gedacht hat. Dazu kommen wir auch. Und wir kommen zu dem, was ja eigentlich unser Daily Business ist, nämlich das ganze Feld Digitalisierung und warum man das durchaus, so wie es auch Herr Schrader genannt hat, Milliardengrab nennen kann oder als ein Milliardengrab bezeichnen kann. Auch dazu kommen wir. Ja, also das heißt, wir haben heute auch wieder ein paar Themen dabei, die jetzt nicht ganz so leichte Kost sind. Und apropos nicht ganz so leichte Kost, beim BVB gibt es einen neuen Sponsor und das ist Rheinmetall. Ja, wie denken wir dazu? Das einmal so ein bisschen als Vorklapp von der Folge. Starten wir doch aber mit den Poolnudeln, oder?
Ja, der Vorklapp war jetzt so lange, der Podcast ist jetzt auch schon wieder vorbei.
Ja, super, ne? War schön, prima, ne? Klasse.
Also, pass auf, es ist so. Auch wenn ihr nicht aus Köln kommt, wir wollen euch das mal so beschreiben. Köln ist irgendwie eine ganz spezielle Stadt. Wir lieben sie extrem. Sehr, ne? Köln ist ja nicht umsonst ein Gefühl, sagt man, ein Gefühl. Und die Stadt ist pottenhässlich, das muss man einfach so sagen, nach dem Krieg, ich weiß auch nicht. Alle anderen Städte haben sich so gesagt, ey, komm, lass uns Mühe geben, wir machen es irgendwie uns wieder nett. Und nur in Köln hat man gesagt, nee, lass schnell machen, wir brauchen ganz schnell neuen Wohnraum. Wie das aussieht, ist egal, das sieht jetzt aus, als hätte man
irgendwie... Der Beton ist ausgelaufen.
Bitte was?
Der Beton ist ausgelaufen, das sieht so aus.
Ja,
als hätte einer mit so einem großen Krug Beton...
So ein Stadtplaner irgendwas hingerotzt. Ich glaube, der Rest der Republik, der kennt auch die Causa Oper. Diese Oper, die hier steht, die wird jetzt auch seit 100 Jahren restauriert, weil man die ja nicht abreißen darf.
Ja, und ich finde ehrlich, ne, also vielleicht ist es auch nur mir aufgefallen, diese Oper, die sieht aus wie ein 2-Sterne-Hotel aus Magaluf.
Aber echt?
Es ist so, da kann mir keiner was anderes erzählen. Die gesamte Architektur sieht aus wie ein weiß-blaues Hostel auf Mallorca in Magaluf, wo die ganzen Briten ein- und ausgehen.
Ganz
da kann man mir erzählen, was man will. Ich werde das irgendwann photoshoppen.
Also ich sag dir ganz ehrlich, Leute, die sagen, das sei coole Architektur und das sei schützenswert, die finden auch 12-Ton-Musik gut.
Ja.
Ja, also das ist so eine Bubble, die wird mir immer fremd bleiben, ja, die auch so abstrakte Kunst geil findet oder Performance Art von Marina Abramovic. Ja, das sind alles die gleichen Leute, glaube ich, die stehen auf der Art Cologne rum und trinken irgendwie Sekt mit Blut eines Künstlers.
Nee, ne? Und dann stehen die so eine, Stunde so davor von einem Gemälde und interpretieren das dann so auf 20 unterschiedliche Art und Weisen.
Genau, und dann kommt ja irgendwer vorbei, ah, den Müll, den wollte ich noch kurz wegräumen. Ach, war gar keine Kunst. Ja, jedenfalls, um zurück zum Thema zu kommen. In Köln trifft auch, sagen wir mal, die Stadtdirektion, die Oberbürgermeisterin und alle, die ihr dienen, manchmal sehr witzige Entscheidungen. Das ist halt aber Tradition in Köln. In Köln werden viele eigenartige Entscheidungen getroffen, die niemand nachvollziehen kann. Also wirklich niemand. Und das ist immer darauf zurückzuführen, dass man gut geklüngelt hat. Für jeden, der nicht weiß, was Klüngeln ist, der Kölner Klüngel, das ist die Stadtgesellschaft. Man kennt sich seit 50.000 Jahren und man macht auch immer schon zusammen Bitzenitz und feiert Karneval und macht
Inzest.
Ja, es ist Netzwerkinzest quasi.
Ja.
So, und aber das führt dazu, dass in Köln am Ring immer wieder eine Reihe von Entscheidungen getroffen wird, die der Otto-Normalverbraucher und auch der Otto-Normaldeutsche überhaupt nicht nachvollziehen kann. Eine Sache davon ist das ganze Thema Fahrradwege. Also Köln wäre, glaube ich, gerne Münster, Fahrradstadt. Ist aber wie Münster nur auf Temu bestellt. Ist wirklich so. Oder auf Wish bestellt. Weil die Art und Weise, wie man das Thema Fahrradfahren hier in der Stadt angeht, also das ist völlig wahnwitzig. Also nur so ein Beispiel. Wir haben hier Ringstraßen, also das sind die alten Festungsringe in Köln, damals noch, als die Römer noch gelebt haben, unsere Kumpels, dann waren das die großen Festungsringe, da fahren jetzt viele Autos. Das sind in der Regel zweispurige Straßen, um Köln drumherum, auf der richtigen Seite natürlich. So, und da ist man aber jetzt hingegangen und hat eine dieser Hauptverkehrsstraßen oder Fahrbahnen darauf, jeweils auf jeder Seite verengt und stattdessen einen richtig breiten Radweg dahin gebaut. In der Annahme, den würde man nutzen. Der Fun Fact ist, es gibt immer auf dem Bürgersteig auch nochmal einen Radweg. Aber das hat irgendwie nicht gereicht aus irgendeinem Grund. So, und da sollen jetzt die ganzen Fahrradfahrer fahren, was dazu führt, dass man ewig lange dort auf dieser Ringstraße rumhängt und dass auch regelmäßig irgendein Fahrradfahrer, sagen wir mal, hops genommen wird von einem Autofahrer, weil die Situation wirklich schlimm ist. Und am allerschlimmsten scheint sie zu sein in dem Stadtteil Ehrenfeld. Die Ehrenfelder sind aber auch eine sehr spezielle Spezies, möchte ich jetzt an der Stelle einfach mal so ganz wertoneutral sagen. Und es gibt dort eine Straße in dem Stadtteil, ist es die Venloer Straße. Und da ist es auch Fahrbahn verengt, damit möglichst viele Fahrradfahrer auch möglichst alle nebeneinander fahren können. Und da haben jetzt so ein paar krasse Aktivisten sich gedacht, wir machen mal eine richtig krasse Aktion, also fast auch schon wieder Performance-Art und klemmen uns Poolnudeln unter den Gepäckträger als Abstandhalter.
Das muss man sich mal vorstellen.
Damit diese bösen Autofahrer, ihr müsst dazu wissen, Autofahrer haben in Köln auch ein ganz schlimmes, grottiges Image. Also man möchte die dort eigentlich gar nicht haben.
Aber damit das machen aber trotzdem alle.
Ja, verdammt ja? Nochmal Abstand halten. Das ist jetzt, also man muss sich vorstellen, unsere Stadt, die liegt schon quasi komplett lahm, weil man nicht nur irgendwelche unnötigen Busspuren gebaut hat und es 12 Zilliarden Baustellen gibt, die nie fertig werden. Eine davon ist der Kölner Dom, aber das ist Tradition. Nein, es gibt halt auch noch diese Fahrradspuren, die auch so selbstmördermäßig sind. Wenn du da drauf fährst, musst du mit deinem Leben eigentlich jeden Morgen schon abgeschlossen haben. Du musst aus dem Haus gehen und sagen, so, wenn es heute passiert, ich habe gut gelebt, auf Wiedersehen.
Weißt du, du hast doch früher auch Bibi Blocksberg gehört, oder?
Nein, ich habe Benjamin Blümchen gehört.
Oh, toll. Naja, es gibt auf jeden Fall eine Folge, die hieß die Zauberlimo. So, und die war insofern erinnert, dass mich sehr an diesen Fall, weil da hat der Bürgermeister, wenn ich mich recht erinnere, über Nacht irgendwie komische Fahrradwege gebaut.
Ja, geil.
So.
Das ist ja genau
und
so.
Das ist einfach genau das. Das haben die kopiert aus Bibi Blocksberg. Ich kann es mir nicht anders erklären, ja, weil es ist ja auch so. Also zum einen muss ich auch wieder sagen, wer bist du, dass du dir eine Poolnudel an deinem scheiß Fahrrad machst, um wieder andere erziehen zu wollen? Ja, geht mir auch schon wieder tierisch gegen den Strich. Und dann muss man auch sagen, also wenn man jetzt die Venloer Straße, muss man sich so vorstellen, wir kommen aus den letzten Jahren von einer Situation, da konnte man, keine Ahnung, ich glaube sogar am Anfang noch 50 da fahren, dann wurde gesagt, nee, nur 30, jetzt mittlerweile ist es Schritttempo so
genau,
gefühlt.
Genau, musst du 5 km/h fahren mit offener Tür.
Rückwärts, ja. Richtig. So, und der, man muss sich vorstellen, der Fahrradweg.
Es ist eigentlich, ist es eine Fußgängerzone, wo Autos geduldet werden.
Richtig. So, und der Fahrradweg ist halt genauso breit wie der Weg für die, also muss man wirklich sagen, der ist wahnsinnig breit. So, ist auch okay, ne, aber jetzt dir auch noch nur Pudelnudel an dein scheiß Fahrrad zu klemmen, obwohl du schon 4 Meter in der Breite hast, ja, das ist wirklich einfach crazy. Und ich sage auch ganz ehrlich, wenn ich ein Autofahrer wäre, und der bin ich ja nun mal, ich würde da vorbeifahren, den Vogel zeigen. Ich glaube, die haben sie nicht mehr alle. Natürlich soll man als Autofahrer respektvoll mit anderen Verkehrsteilnehmern umgehen. Das gilt aber übrigens auch genauso für Fahrradfahrer. Ja, weil es ist ja immer wie folgt, die Autos bleiben stehen bei der roten Ampel und der Fahrradfahrer kann sich aussuchen, ist er heute Fußgänger, Fahrradfahrer oder Autofahrer.
Oder Bademeister.
Und fährt dann je nachdem, oder Bademeister.
Mit der Poolnudel.
Und fährt dann je nachdem über die rote Ampel auch gerne mal drüber. Ne? Das heißt, das gilt übrigens auch für alle. Und wenn ich dann solche Kommentare lese, das nächste Mal hole ich einfach den Schlüssel raus. Da muss ich sagen, was ist mit euch nicht richtig gelaufen?
Um das Auto zu zerkratzen oder was?
Ja, genau. Ja.
Ja, also das ist wirklich eine Hassliebe zwischen, es ist eigentlich nur Hass. Streich das, was ich gesagt habe, eigentlich ist es nur Hass zwischen Kölner Fahrradfahrern und Kölner Autofahrern. Ich weiß auch gar nicht, wie man das wirklich lösen kann. Es ist ja eine Autostadt. Es ist ja ursprünglich, glaube ich, unter Adenauer als Autostadt geplant worden. So, und dann, und auch irgendwie die Leute mobil zu machen. Und dann wurden halt irgendwie die Bahnen noch dazwischen, oder vorher, ja gut, hätte ich jetzt mal aufgepasst, was mein Mann mir so erzählt hat, als Historiker könnte ich da jetzt auch irgendwie eine qualifizierte Meinung zu haben und meinen Senf zu abgeben. Also jedenfalls irgendwas von beidem war als erstes da, entweder die Bahn oder die Autos. Aber es unabhängig davon ist die Stadt komplett verbaut. Und dann hat man sich gedacht, nee, wir wollen ja auch noch die Fahrradfahrer berücksichtigen. Wir haben ja so sau viele Studenten und die können ja alle weder Bahn noch Auto fahren. Die müssen alle Fahrrad fahren. Und deswegen quetscht man hier jetzt noch irgendwelche Fahrradwege rein und feiert sich dafür komplett, dass man die Stadt jetzt ja so wahnsinnig nachhaltig und grün macht. Also wenn eine Stadt in NRW, nein, in Deutschland, wenn eine Stadt nicht nachhaltig ist, weil sie einfach immer wieder Geld verschleudert und verschwendet für irgendwelchen geklüngelten Mumpitz, dann ist es Köln. Ist ja schon fast wieder, ich finde, Köln ist wie so eine Tante, die immer Scheiße baut und besoffen ist, aber die man trotzdem lieb hat, oder?
Ja, die einem trotzdem Kekse mitbringt, so im kritischen Moment.
Ja, und die sich auch immer irgendwie so, die ist immer so ein bisschen unangenehm. Man fragt sie mal, was hat sie denn jetzt schon wieder gemacht?
Ja, und ich glaube, man denkt sich als jemand, der die Tante nicht kennt, Alter, was mögt ihr an der? Die stinkt, die ist hässlich, die kann nix. Weißt du, so.
Aber die kann gut Kölsch trinken und schunkeln.
Richtig. So, das versteht man auch nur als Kölner, obwohl man auch sagen muss, meine Geduld mit dieser Stadt ist auch begrenzt. Also wenn man immer wieder die gleichen Sachen sieht, ich finde, das ist so das beste Beispiel dafür, zusehenden Auges immer wieder gegen die gleiche Wand rennen. Das ist so, dass da nicht irgendwann auch mal so ein Lerneffekt entsteht.
Nein.
Aber gut, da könnte man sich Wochen mindestens drüber unterhalten, was es mit Köln und seiner nicht vorhandenen Magie auf sich hat.
Ja, aber man muss auch sagen, trotzdem ist Köln liebens- und lebenswert. Pickt sich ja die Sachen raus. Ich meine, wir haben uns aus der Innenstadt rausgezogen und auch aus dem näheren Umfeld der Innenstadt und leben jetzt quasi dörflich, in einer dörflichen Struktur. Und von da aus betrachtet ist es nett. Wirklich.
Ja, wenn
man feiert seinen Karneval, man nimmt die sportlichen Veranstaltungen, die man hier Fußball nennt, auch gerne mal mit. Es gibt ganz viele tolle Angebote für Kinder und es ist eine coole, schöne Stadt. Man kann es Außenstehenden nicht erklären. Köln ist ein Gefühl.
Ich glaube, was wirklich auch dazu kommt, und ich durfte ja mal oder musste, je nachdem, wie man es sieht, mehrere Monate in Hamburg leben. Und Hamburg ist das genaue Gegenteil, finde ich, weil Hamburg ist wunderschön. Ich finde wirklich Hamburg wirklich traumhaft als Stadt. Aber ich bin da halt innerlich erfroren. Jedes Mal, wenn ich sonntagnachts da ankam, das sind zwei Welten, ne? Also ich habe mehrere Monate in Australien gelebt. Die Australier sind dem Kölner deutlich näher als der Hamburger. Na, das ist
ja, also ich finde, sie sind ein bisschen unterkühlt, aber mit einem gewissen Charme und Humor dabei. Wen ich ja wirklich schlimm finde. Also, was ich schlimm finde, aber auch nicht alle. Aber sagen wir mal, wenn wir jetzt so von Stereotypen reden, vom Hamburger und Kölner an und für sich, finde ich die Berliner noch schlimmer. Also, die sind wirklich frech und unverschämt. Ich finde die einfach, ne. Also, ich finde die einfach, ich fühle mich also als quasi Berlin-Ausländer, wenn du da ankommst, da fühlt sich so wenig willkommen wie sonst was. Mag ich überhaupt nicht.
Es hat viel damit zu tun, ob man da Leute kennt. Ne? Also bei in ja, Hamburg.
Aber wie die Leute mit dir reden, ob du im Taxi sitzt, ob du im oder im Uber oder in der Restaurants, es ist schlimm.
Ich bin jetzt halt in Berlin recht viele Leute, die ich sehr mag. Dann ja. fällt es mir halt schwer, ja. Das so ein bisschen von denen zu trennen. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist schon sehr rough. Ich habe es noch viel, viel schlimmer in Hamburg empfunden oder erlebt. Aber das ist halt auch sehr individuell. Kommt ja auch drauf an, wen trifft man, wen kennt man da.
Stimmt.
Ich hatte halt in Hamburg wirklich das Gefühl, das ist so ein geschlossener Kreis. Und da hat keiner irgendwie Interesse daran, irgendwie jemanden reinzulassen. Nee. Aber gut, ich will nur sagen, andere Städte sind halt schön. Ne? Und da sind die Lücken vielleicht nicht ganz so offen und tolerant und locker. Und das ist halt in Köln hier ein bisschen anders.
Ja.
So.
Ja, trink unser Bier, sing unsere Lieder und du bist einer von uns. Das ist eine ganz einfache Richtig. Regel.
Richtig. So. Mhm. Trink dein Bier, ich überlege nach einer guten Brücke, aber
sing unsere Lieder.
Einfach gar keine. Sing unsere Lieder. Perfekt. Ja. Da haben wir es doch.
Gute Brücke. Tap.
Naja, also die Brücke besteht dann darin, dass wir ja, wie gesagt, in der letzten Folge über dieses Sylt-Video gesprochen haben. Ich denke, da muss ich jetzt nicht mehr allzu viel zu erklären. Es war ja wirklich auch der Thomas unterm Stein, wie du es immer so schön nennst, hat das mitbekommen.
Ja.
Und ja, auch Lola Weipert, ihres Zeichens Moderatorin von, ich glaube, diversen Trash-Formaten, ursprünglich Radiomoderatorin und vor allen Dingen auch Influencerin, die hat das halt auch total bewegt, oder?
Ja, die hat es extrem bewegt. Ich glaube, O-Ton war das schlimmste Video aller Zeiten. Hat sie das nicht gesagt?
Was sie jemals gesehen
Was
hat.
Was sie jemals so. Gesehen hat. Genau, das Sylt-Video, wo ich dann sag, ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich habe, sagen wir mal, seit den Vorkommnissen am 7. Oktober zwischen Israel und Palästina beziehungsweise den Hamas deutlich schlimmere Videos gesehen, weil ich mich da sehr intensiv mit befasst habe, insbesondere als es auch noch einige, sagen wir mal, Fotografen und Reporter gab, die in Gaza zum Beispiel unterwegs waren und auf Instagram gepostet haben. Da habe ich Dinge gesehen, die würde ich weitaus eher als das schlimmste Video, was ich jemals gesehen habe, bezeichnen, als jetzt eine Horde, wie auch immer, geistig abwesender, beschränkter oder politisch fehlorientierter, wohlsituierter, die sich unglaublich witzig und lustig vorkommen. Da muss ich einfach sagen, irgendetwas gerät hier gerade aus dem Gleichgewicht in der ganzen Diskussion.
Sie hat ja auch, jetzt mal neben der Tatsache, dass sie diesen Superlativ unnötigerweise verwendet hat, ist ja, glaube ich, auch vielen, und das kann ich mich ehrlich gesagt auch mit identifizieren, so ein bisschen dieses, wie soll ich es mal nennen, also ich stelle mein Handy auf, dann fange ich an zu weinen, dann klicke ich auf Start Video. Das muss man schon mögen. Ne? Also das ist schon was, das ist jetzt nicht so jedem seins. Also
nee.
Ich denke mir super häufig, ehrlich gesagt, und ich frage mich immer, warum das keinem anderen so geht, bei so vielen Influencer-Videos oder häufig Stories, checkt ihr nicht, dass dieser Influencer sich vorher ein Handy irgendwo hingestellt hat? Also einfach mal so reproduzieren.
Nein, das Handy läuft doch die ganze Zeit.
Wie das zustande gekommen ist, da hat jemand nicht von, keine Ahnung, von einer Kamera, die einfach so im Raum schwebt, sondern das hat jemand hingestellt, weil er wollte, dass man ihn jetzt beim Weinen sieht oder sie.
Es gibt da ja auch noch so ein oder andere, insbesondere Influencerinnen, auch eine recht bekannte, die sich mit dem Thema Finanzen, Startups und so weiter befasst und auch mit mentaler Gesundheit. Oho. Und bei der das dann auch so ist, wird dann in die Kamera geguckt, so. Ach. Also, heute geht es mir einfach nicht gut. Mir ist aber auch wichtig, das mit meiner Community zu teilen. Übrigens ist
ja, hier
der Code für die
sagen.
Periodenunterwäsche, weil ich habe meinen Zyklus.
Nee, dann musst du kurz sagen, ich muss mal kurz Pause machen.
Entschuldigung. So wird das dann gemacht. Aber vorher ist so, okay, Moment, ich fühle mich ein bisschen mental. Ich mache Aufnahme.
So. Wo ist die Zwiebel, wenn man sie braucht? Ja, nee, also es wirkt.
Einer geht das Make-up kaputt. Geht nicht.
Ja, es ist, ich finde es, jetzt mal neben der Tatsache, dass ich das total panne finde, sowas zu machen, es ist auch so, wie soll ich mal sagen, ich finde es insofern ein bisschen shady, weil ich mir denke, instrumentalisier das doch nicht. Das ist wieder dieses alte Thema. Nutz doch nicht so politische Situationen, nenne ich es jetzt mal im weitesten Sinne aus, damit du deine Heulvideos distribuieren kannst.
Aber Stefan, wenn mich das bewegt, dann muss ich da doch drüber reden können mit meiner Community. Das ist ein schlimmes Thema.
Ja, das ist genauso, es gibt diese Diskussion, das sind auch so Totschlagargumente. Ja, dann mach das, dann wundere dich aber auch nicht, wenn ganz Deutschland danach die Scheiße findet. So ist es nämlich.
Ja, und vor allem wurde das Video so gefeiert quasi als das Sinnbild aller Reaktionen, die es auf das Sylt-Video gab. Also, ja, wo ich denke, so, was ist denn eigentlich mit euch allen los?
Ja,
also mal, nur um es einmal klarzustellen, das war natürlich völlig behämmert, was da passiert ist. Das ist ja nicht, also das ist schlimm, dass Leute irgendwie sich so wohlfühlen in irgendeiner Gruppe von Leuten, dass sie denken, ich hau das mal raus auf irgendeinem Lied von Gigi D'Agostino und Konsequenzen, was war das nochmal? Und dann mache ich da ein Video von und dann schicke ich das auch noch irgendwem oder lade es irgendwo hoch. Wir müssen nicht darüber reden, das ist wirklich dabei. Von hinten bis vorne einfach nur ist, ja.
Ja.
Aber, und ich glaube, da haben wir beim letzten Mal auch ausführlich drüber geredet, die Reaktion, die darauf kam, und Lola Weiperts Reaktion war eine davon, wo du denkst so, hä? Also sorry, das ist jetzt irgendwie unverhältnismäßig vor dem Hintergrund, was sonst so in der Welt abgeht gerade. Und was für Diskussionen wir sonst führen und wie und was für Meinungen es auch gerade zu anderen Themen gibt. Das ist teilweise sehr, sehr konträr, ne? Also Stichwort Israel, Gaza oder All Eyes on Rafah, da sprechen wir jetzt ja auch zu. Irgendwas stimmt nicht. Ich habe so ein ganz eigenartiges Gefühl und ich habe auch das Gefühl, sag ich dir, Steffi, ganz ehrlich, als wird das irgendwann demnächst völlig eskalieren. Also richtig sich entladen. Der Vorfall auf dem Mannheimer Marktplatz gestern ist, glaube ich, auch nur so ein Symptom.
Ja, genau. Also ne, für alle, die es jetzt nicht so richtig anzuordnen wissen, da wurde ein Islamkritiker angegriffen und ein Polizist hat sich dazwischen begeben, beziehungsweise wollte ihn schützen und wurde dabei auch lebensbedrohlich, ich glaube, er ringt immer noch um sein Leben, verletzt.
Also es wurden fünf Leute angegriffen.
Ich glaube sogar sieben.
Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ein Messerstecher, der mit der These hinter Pax Europa, so heißt die Partei oder die Bewegung, genau, die auf diesem Marktplatz eine Kundgebung gemacht hat und so eine kleine Aktion nicht einverstanden war, der ist irgendwie 4 Minuten um diese Gruppe rumgelaufen, bis er dann angefangen hat, völlig wahllos zuzustechen, um sich gestochen hat und dann, wie gesagt, Menschen auch lebensgefährlich verletzt hat. Und das war eben, also man weiß noch nicht so viel zu diesem Täter, aber er scheint selber vielleicht Muslim gewesen zu sein, auf jeden Fall definitiv nicht einverstanden mit der islamkritischen Haltung dieser Bewegung. So.
Und hat dann das finde ich, muss man schon mal sagen, er hat in den Kopf gestochen.
Und man konnte das sehen. Also vielleicht nochmal zum Hintergrund, es gibt dazu ein Video, das hat jemand aufgenommen, diesen gesamten Angriff, die Gesichter sind geblurrt, also die sind unkenntlich gemacht, aber du siehst halt alles, wie dieser Mensch um sich schlägt, sticht, mit dem Messer auf einen Polizisten einsticht, auf andere und auch den Moment, und man hört es und man sieht es, wo er von der Polizei angeschossen wird.
Richtig.
Ich finde es, also ich habe das gesehen, ich hab das gar nicht gecheckt, ich habe dieses Video aufgemacht und dann habe ich ich konnte auch gar nicht mehr so schnell auf Stopp drücken, ne? Das Ganze hat ja irgendwie nur 23 Sekunden oder so gedauert und dann war es irgendwie auch schon wieder vorbei und es hat sich aber in meinem Kopf festgenistet und ich dachte auch so, ich finde es auch medienethisch ein bisschen schwierig, so ein Video zu zeigen. Und andererseits finde ich aber mal irgendwie auch gut, dass die Menschen sehen, was abgeht, weil man spricht immer nur so abstrakt von den Dingen. Es hat einen Vorfall gegeben. Dann wird in der Bild-Zeitung drüber berichtet oder in welchen News-Outlets auch immer. Alles ist geblurrt, du siehst nichts praktisch. Also das ganze Bild ist eine Blurfläche und du kannst dir nichts darunter vorstellen. Und jetzt hat man das auf Video gesehen und vielleicht geht das so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht macht es den Menschen auch so ein bisschen die Augen auf, wie sowas aussieht. Das hat mich schon sehr bewegt und was mich dann auch wiederum auch bewegt ist, dass das keinen Aufschrei wie Sylt verursacht. Liegt es daran, dass es wieder um Religion geht oder um einen vermeintlichen islamistischen Terroranschlag? Also liegt es daran, dass man darüber dann nicht reden kann oder sie sich nicht empören kann, weil man Angst davor hat, als rechtsradikal abgestempelt zu werden, weil man sagt, das geht nicht.
Genau, ich glaube, da kommen mehrere Sachen zusammen. Zum einen, glaube ich, haben vor allen Dingen auch die Influencer, die ja nun mal, sonst hießen sie ja nicht Influencer, einen gewissen Einfluss haben, ob wir das jetzt alle schön finden oder nicht, glaube ich, die Sorge, schnell in eine Schublade gesteckt zu werden, in der sie nicht gesteckt werden wollen. Dann kommt aber, glaube ich, auch hinzu, mein Mitleid ist jetzt überschaubar groß, aber nichtsdestotrotz, die Leute fordern das ja bei denen ein, bei den Influencern, sich zu positionieren, ja, und Dinge zu teilen. Und das vor allen Dingen in so international relevanten Konfliktsituationen wie dem Nahostkonflikt Ukraine, Russland und Co., da ist es, das glaube ich sogar auch, schwierig als Influencer nichts zu posten, ne, ja. Weil du dann halt wiederum ja dir unterstellt wird, du würdest das nicht kritisieren oder du würdest deinen Einfluss, deine Reichweite nicht für etwas Gutes einsetzen, so, was natürlich auch völlig gestört ist, weil jeder kann selbst entscheiden, wozu er sich äußern möchte oder nicht. Das hat aber als Konsequenz, um mal vielleicht so ein bisschen die Brücke zu bilden zu diesem All Eyes on Rafa, was du eben erwähnt hast. Dieses Bild wurde ja, ich glaube, vor 2 Tagen waren es noch 40 Millionen Mal oder sowas geteilt. Also in meinem Instagram-Feed war es wirklich omnipräsent. Jede zweite Story, da war dieses KI-Bild, wir können ja gleich mal noch ein bisschen was dazu sagen, All Eyes on Rafa. So, und das wurde ja geteilt. Dieses All Eyes on Rafa ist jetzt ja kein neuer Spruch. Der besteht schon seit mindestens mehreren Monaten, wenn nicht sogar, ja doch vor allen Dingen wahrscheinlich seit dem 7. Oktober.
Weil das, eine Art, das ist eine Art, eine Art Flüchtlingslager, Unterkunft. So.
Richtig, ne? Genau.
Also eine Zeltstadt.
Ja, und dann ist jetzt ja in den letzten Tagen und Wochen diverses passiert. Zum einen wollte Israel unbedingt die Geiseln rausholen, die damals von der Hamas entführt wurden, insbesondere in den ersten paar Wochen nach dem 7. Oktober. Und zum anderen gab es ja einen Angriff von Israel auf dieses besagte Lager und da wurden 45 Menschen bei getötet. Israel hat sich direkt danach auch gemeldet und hat gesagt, es ging uns natürlich nicht um diese Zivilisten, sondern genau da war auch ein Lager der Hamas mit einer sehr relevanten Person und das war unser eigentliches Ziel, das wir treffen sollten. Das erstmal völlig wertfrei, ob man das jetzt, was man davon jetzt für die Wahrheit hält oder nicht, aber darum ging es halt so ein Stück weit, ne? Und da hat sich halt der ein oder andere Influencer nicht so mal die Gedanken gemacht und ich weiß, das geht auch schnell, verstehe ich, von wem kommt das Bild eigentlich, weil dieses Bild ist ja kein Foto, sondern das ist ein KI-generiertes Bild. Und das kommt von einer, nicht von einer öffentlichen Person in dem Sinne, sondern von einem Fotografen, der das auf Social Media geteilt hat. Ich glaube, der kommt irgendwie aus Singapur oder irgendwie auf jeden Fall nicht aus dem europäischen Raum. Und ja, der Gute ruft auf seinem Profil, glaube ich, manchmal so zur Auslöschung Israels und so auf. Könnte man somit schon einmal kritisch hinterfragen, ob dieses Bild an der Stelle so geteilt werden sollte oder nicht. Aber, und das ist halt, glaube ich, genau die Gefahr auf Social Media, bekommt das einmal diese Viralität, ist es out of control. Dann total. Teilt es einfach jeder, ne?
Total. Also es ist, ich finde es eh Wahnsinn, wie viele Menschen sich dazu berufen fühlen, den Nahostkonflikt zu bewerten und Stellung zu beziehen und auch eine Seite auf eine Seite zu gehen. Letztes Beispiel, sehr bekannte Musikerin aus den USA, Lizzo. Da weiß man nicht genau, ob sie von der Organisation bezahlt wurde oder nicht, hat auch ein Video veröffentlicht, in dem sie ganz eindeutig Position gegen Israel bezieht.
Ach, echt? Das hab ich gleich mitbekommen.
Ja, also richtig. Und Susan Sarandon, wie heißt nochmal die Kurzhaarige von Sex in the City?
Cynthia
Nixon, Dixon.
Ja, ja, genau.
Irgendwie so, die auch. Also die
Miranda.
Ja, Miranda, genau. Die sind ja jetzt mittlerweile Aktivistinnen. Die rufen ja auf öffentlichen Kundgebungen dazu auf, sich mit den Palästinensern zu verbrüdern, was jetzt erstmal nicht der Punkt ist, sondern sie scheinen auch absolut nicht kritisch zu hinterfragen, was am 7. Oktober passiert ist und positionieren sich, wie gesagt, eindeutig gegen Israel. Und ich finde das total krass, weil ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das die politisch gebildetste Elite der USA ist, die da spricht. Auch Lizzo nicht. Und auch Influencer in Deutschland gehören für mich nicht zu denjenigen, die, sagen wir mal, am meinungsbildenden Prozess politischer Teilhabe beteiligt sein sollten, sofern sie nicht wirklich Experten auf dem Gebiet sind. Und dieser Konflikt, der währt seit Jahrtausenden, der ist maximal komplex, der entlädt sich jetzt. Und auch, ich glaube, was häufig vernachlässigt wird in der Berichterstattung und auch wie Influencer darüber sprechen, ist, welche Rolle andere Staaten da spielen. Also welche Rolle hat der Iran zum Beispiel inne? Die Hamas ist ja auch nur ein Stellvertreter, so ein Proxy-Regime die agiert für die islamische Bruderschaft und ja, nichts Schöneres sich vorstellen kann, als Israel auszulöschen. Und das ist jetzt auch, das hat ja nichts mit Meinung zu tun, sondern das ist ja Fakt. Und ich finde das einfach krass, dass das nicht berücksichtigt wird. Also es geht ja nur auf dieser emotionalen Ebene. Ja, aber da sind Frauen und Kinder und deswegen posten wir das jetzt und das ist total gemein und so. Aber dieser ganze Vorläufer und dass auf der anderen Seite israelische und aber auch nicht israelische, amerikanische Familien sitzen, teilweise deutsche Familien, die ihre Kinder nicht mehr gesehen haben seitdem und die nicht wissen, was mit denen ist, ob die noch leben, ob die eventuell, weiß ich nicht, mittlerweile schwanger wurden von ihren Entführern und ein Kind bekommen haben oder wie auch immer, das rückt dann so in den Hintergrund. Und das ist für mich so eine krasse Werteverschiebung.
Ja, ich glaube, das ist dieses Phänomen, dass durch Social Media und natürlich dementsprechend auch auf Social Media jeder das Gefühl hat, er wäre ein Experte für alles. Und könnte dementsprechend auch zu allem was sagen. Und ich zum Beispiel würde mich jetzt auch inhaltlich niemals zu diesem Konflikt äußern.
Ja, aber das tun weil wir ich ja einfach, gerade. Wir machen ja, nee, das nee, ja nee. Auch.
Nee, aber nicht in, ich würde niemals von mir behaupten, dass ich das beurteilen kann.
Nee.
Dass ich irgendwas davon, natürlich redet man darüber, das beschäftigt einen, das finde ich auch überhaupt nicht verwerflich. Aber ich würde niemals von mir behaupten, diesen Konflikt durchdrungen zu haben.
Nein, dafür ist es ja. Ich verstehe ihn auch nicht. Also ich, egal was ich irgendwie lese, und man versucht ja irgendwie immer so zu gründen, wo hat das seine Anfänge? Also wann ist was passiert? Und je nachdem, was du liest, hast du auch wieder eine Meinung mit drin. Also wo ist noch das Objektive, wo du wirklich mal so eine wahrhaftige Information rauskriegst, eine faktische und sagst, da hat es angefangen. Und das finde ich halt unglaublich schwierig. Ich selber versuche, mich so vielseitig wie möglich zu informieren, weil ich auch weiß, dass deutsche Zeitungen oder Medienhäuser immer gefärbt sind, immer politisch und ideologisch gefärbt sind. Und ich finde es dann einfach super schwierig, sich dazu zu eine Meinung zu bilden und zu orientieren, gerade wenn es auch so um US-Präsidentschaftswahlkämpfe geht, ne? Auch die ganzen News, die es gab zu Trumps Verurteilung. Also deutsche Medien hassen Trump einfach, während du, wenn du amerikanische News-Outlets rezipierst, ein völlig anderes Bild von dem ganzen Sachverhalt kriegst. Der kann auch noch Präsident werden, wenn er im Knast sitzt. Und das checken die Leute hier einfach.
Der kann auch theoretisch aus dem Knast regieren. Ja. Also das ist ja, wenn ich mit einer Bekannten von mir, die in den USA lebt, dazu spreche und ich sage immer, Alter, warum wählt ihr den? Ne? Also jetzt mal losgelöst davon, ob man den jetzt mag oder nicht, aber mein Verständnis ist schon sehr beschränkt, warum der an der Stelle gewählt wird. Aber einfach nur aus meiner Sicht. Ich glaube zu wissen, warum der bei den Amerikanern wahnsinnig gut ankommt, ohne natürlich jetzt in den USA zu leben. Aber das ist auch wieder so ein bisschen dieser deutsche Dünkel. Die Deutschen denken ja immer, sie wüssten, was in anderen Ländern abgeht und könnten darüber dann auch moralisch ein Urteil fällen.
Ja.
Und dem ist logischerweise nicht so, genauso wie andere Länder nicht ein Urteil darüber fällen können, was sie aber übrigens auch deutlich weniger tun in meiner Wahrnehmung, was in Deutschland abgeht. Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser Gedanke, der uns leider Gottes, so gerne ich die sozialen Medien natürlich auch mag, der das Ganze noch 50 Mal mehr unterstützt, weil, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wenn mich jetzt interessiert, was macht Trump und ich bin ein Trump-Anhänger, dann kriege ich halt insbesondere auf TikTok die ganze Zeit Videos ausgespielt, die mich in meiner Meinung bestärken. Ja, dass der halt wirklich scheiße ist und oder besonders gut ist. Und das ist halt schon dieses Bubble-Problem. Das
habe ich bei den klassischen Medien aber auch. Also
ja, ne, wenn du, die Quantität ist halt eine andere.
Ja, ich weiß, die Frequenz ist eine andere. Trotzdem, wenn du dir deine News-Outlets zusammensuchst, die deine Meinung immer bestätigen, dann kriegst du es auch über die klassischen Medien hin. Und man darf auch nicht vergessen, glaube ich, unsere deutschen Medien werden extrem stark beeinflusst von den Medien der Ostküste und Westküste der USA. Alles, was dazwischen ist, auch dieser sogenannte Bible Belt, da, wo die Leute tatsächlich Trump wählen und glühende Anhänger sind, die kriegen wir so gar nicht mit, weil die auch nicht unserer Meinung entsprechen. Und wir schnallen, glaube ich, auch nicht, wie konservativ die USA sind. Also was bei denen links ist, ist bei uns die CDU, so ungefähr.
Ja, das ist so.
Also
das ist definitiv
nicht,
so.
Nicht 100%, aber so als Sinnbild. Das, was die als links verstehen, verstehen wir hier wahrscheinlich schon unter weiß ich nicht, konservativ bis rechtskonservativ.
Ja, das ist aber auch, glaube ich, der Wunschvater des Gedankens. Das ist genauso, wenn mir Leute sagen, ja, aber ich war in New York und ich habe da mit ganz vielen gesprochen und die sind alle gar keine Trump-Fans. Ja, das mag
New York.
Sein. New York ist halt wirklich so viel von den USA und dann geh mal ein bisschen Richtung Mitte, ja, Atlanta, North Carolina und so weiter. die sind glühende Trump-Anhänger. Ja, das heißt, dieser Gedanke, ich habe mal in Chicago gefragt und da mag den keiner. Das ist so, wie wenn ich sage, in Deutschland, ich war mal in der Eifel und da wollen alle AfD werden, deswegen sind jetzt alle deutschen AfD-Anhänger. Das trifft's einfach nicht.
Nee, und das ist aber auch der Grund, warum dann, ne, wenn Influencer diese ganzen, diesen Insta-Dingsbums da teilen, All Eyes on Rafa, ja, so rum. Leute, die denen folgen, die folgen denen ja auch, weil sie sich an denen orientieren. Und für die sind es teilweise Vorbilder. Und da die Menschen, glaube ich, heutzutage so wahnsinnig orientierungslos sind, also wirklich maximal verwirrt. Kirche ist ja nicht mehr, ne? Glauben, Kirche machen wir nicht mehr. Es ist fui, bäh, das ist irgendwie auch alles alt. Da orientieren wir uns lieber zum Beispiel an Influencern. Und wenn die das posten, dann hat das ja für die wahrscheinlich auch so eine Legitimität. Dann muss da ja was dran sein. Also wenn die total Meinung hat, der Konflikt ist so und so zu bewerten zwischen Israel und den Hamas, dann wird das wohl auch so sein. Und daraus bilde ich mir meine Meinung. Und alles andere, was von außen kommt und dem widerspricht, das kann ich nicht akzeptieren. Oder das ignoriere ich. Im besten Fall ignoriere ich es, im schlimmsten Fall fange ich Beef in den Kommentaren an.
Ja, ich glaube, man setzt dann voraus, fälschlicherweise, dass sich der Influencer sehr ausführlich damit auseinandergesetzt hat. Ne, also das ist ja auch so ein Stück weit der Glaube daran, ich muss das jetzt nicht mehr recherchieren und verifizieren, weil ansonsten hätte das ja der Influencer nicht geteilt und dem ist natürlich nicht so. Nee. Der Influencer macht genau das Gleiche wie jeder andere, der guckt vielleicht einmal, der hat das geteilt, dann kann ich es auch teilen, so muss man es ja mal sagen. Ne? Und dann wird das halt, dann bekommt das halt diese teilweise gefährliche Viralität.
Und Influencer möchten ja auch nur immer zu einer Gruppe dazugehören, nämlich auf die Seite derjenigen, die gerade irgendwie die Meinungshoheit haben oder die Guten sind oder wie auch. Also das ist ja zutiefst menschlich auch verständlich, nur ich finde es so ein bisschen Jeopardy-mäßig. Also sie riskiert viel damit. Auch wenn sie nicht hinterfragen, dazu gehört auch ein gewisser Grad an Medienkompetenz, den ich bei Influencern eigentlich vermuten sollte. Aber ich weiß auch von ganz vielen Influencern, dass sie diese Kompetenz nicht haben und dass sie auch nicht wissen, wie man Steuern macht.
Richtig, das ist ein sehr gutes Gegenbeispiel, ist die Anni hier von Baby Gut Business.
Ja.
Ne? Die hat auf ihrem Profil genau geteilt, warum sie das nicht teilt.
Ja.
Dieses All Eyes on Rafa und davor auch das Sylt-Video, da war sie auch sehr zurückhaltend. Und dadurch steigt mein Respekt wirklich enorm ihr gegenüber, weil ich mir denke, da nicht einfach nur mitzulaufen, weil es ja der deutlich bequemere Weg ist, sondern auch mal bewusst irgendwie in den Konflikt vielleicht potenziellen auch reinzugehen und zu sagen, warum man das nicht teilt, mit so einer Reichweite, weil bei uns beiden These wird das niemanden interessieren. Das hat schon meinen Respekt, definitiv.
Ja.
Aber vielleicht mal, damit das die ganze nicht wieder ausufert, nicht so unseren Respekt hat in dem Sinne Deutschland, weil das mit der Digitalisierung läuft ja nicht, ne?
Ich meine, wir machen das ja echt jetzt schon lang, ne? So. Und wir waren jetzt auch bei vielen Unternehmen. Und ich finde, es gibt es gibt Unternehmen, da merkst du, die haben so alle richtig Bock. Die machen alle mit, ne? So, wenn die Strategie einmal fest ist, dann gehen sie auch gerne ins Operative und ziehen dann weiter durch. Weil bei vielen ist auch wirklich so der Fall, da machst du die Strategie fertig und dann ist erstmal so 3 Jahre Pause. Da muss man sich erstmal von diesem Prozess erholen. Das ist viel zu krass gewesen. Ja, wir haben uns ja schon theoretisch damit beschäftigt, was man alles fundamental anders machen müsste. Und das hat uns jetzt geistig, mental und seelisch so erschöpft, dass wir jetzt erstmal 3 Jahre Pause machen mit der digitalen Transformation, bevor wir uns dann überlegen, ob wir nicht nochmal diesen ganzen strategischen Prozess von vorne anfangen und dann das vielleicht aber auch.
Und sich dann drüber beschweren, nee, also Frau Fesch, wir haben das alles schon 2-mal durch, das hat uns nichts gebracht.
Nee, hat uns nichts gebracht. Ja, haben Sie es denn auch umgesetzt in Ihren Prozessen, Ihrer Aufbau-, Ablauforganisation, Innovation, mal ein bisschen Silos abgebaut, dies, das. Nee, das haben wir nicht gemacht. Und der Betriebsrat fand das auch nicht gut.
Ja, und das ist ja immer mein Favorite, da kamen ganz viele operative Projekte dazwischen.
Nein.
Okay, gar kein Problem. Dann wirst du halt literally in 2 Jahren insolvent sein. Tschüss.
Ja, genau. Was kamen denn da für operative Projekte dazwischen? Ach so, die Out-of-Home-Kampagne und der große TVC für 25 Millionen Euro.
Ja, ich habe hier Gehälter zu zahlen, Frau Fesch.
Genau, richtig. Ja. Das können wir uns nicht leisten. Einfach
innovativ
zu werden. Das könnte nämlich bedeuten, dass wir plötzlich Feedback bekommen, das wir überhaupt nicht hören wollen von unserem Kunden.
Ja? Richtig. Und wir kommen ja auf das Thema wegen eines Artikels in der Vivo, der stattgefunden hat. Und da ging es ja um einen Artikel oder ein Interview mit Matthias Schrader, dem CEO der Digitalagentur OSO, wenn ich das richtig ausspreche. Und da ging es ja darum, dass die Digitalisierung leider Gottes, und dem sind wir uns ja leider irgendwie auch alle bewusst, ein riesiges Milliardengrab ist. So lautet ja auch der Titel. Genau, dieses Artikels. Und ich glaube, wir zwei können da ja wirklich ein Lied von singen. Und ich meine, Digitalisierung ist ja auch nicht, sag ich jetzt mal, nur die Kommunikation, ganz im Gegenteil, ne? Digitalisierung ist so viel mehr. Das ist vor allen Dingen ja etwas, und das ist ja das, was Unternehmen sehr bedingt gerne hören, etwas, das von innen nach außen geschehen muss.
Ja.
Das heißt, dieser Gedanke, auch ich bleib mich selbst und ich kaufe mir einfach andere Klamotten, ne, weil so ein bisschen fühlt sich das manchmal an, nur weil ich jetzt Müll Gold anstreiche, bleibt's halt Müll, ne, der geht halt nicht auf. Und dann kommt sehr, sehr häufig so der Gedanke, dann müssen wir unsere IT-Infrastruktur überarbeiten. Das sehen wir nicht. Wir müssten, und das gehört leider auch zu der Realität, Leute gegebenenfalls entlassen und andere Leute, die halt irgendwie noch Bock haben, sich zu verändern, umschulen. Und das sind natürlich, dessen sind wir uns, glaube ich, beide sehr bewusst, extrem schmerzhafte Prozesse.
Das total. Ist aber ich glaube, die Krux oder der des Pudels Kern liegt eigentlich darin, dass viele Unternehmungen, also sagen wir mal industrieweit, bundesweit, aber auch in den einzelnen Unternehmungen, es keine eine einheitliche Definition davon gibt, was Digitalisierung oder digitale Transformation eigentlich bedeutet. Und deswegen interpretiert das jeder für sich auch sehr individuell, oder Abteilungen haben da auch immer verschiedene Perspektiven drauf. Die einen sagen, das ist ein reiner IT-Prozess. Ja, die anderen sagen, das ist ein Marketing-Prozess. Wiederum andere sagen, das ist ein Prozess innerhalb der Produktion. Aber wirklich, dass einer hingeht und sagt, okay, pass auf, Freunde, das betrifft uns alle und das ist die Definition von digitaler Transformation und das bedeutet das für uns und das sind unsere Schwerpunkte. Und ich glaube, dieser Prozess, der findet ganz häufig nicht statt. Am ehesten merken es natürlich die Leute, die im Marketing arbeiten, weil sie nah am Kunden, vermeintlich nah am Kunden sind, dass die Menschen offensichtlich irgendetwas anders jetzt machen. Ja, ob das der Endkunde ist oder der, wie auch immer man die da bezeichnet, Konsument, da passiert ja offensichtlich was. Und deswegen auf der einen Seite, ja, es ist ein Prozess, der von innen nach außen passieren muss, aber es ist ja auch ein Prozess, der mit extremen Dynamiken und Druck von außen nach innen passiert.
Auf jeden Fall,
und
100%.
Die einen lassen sich so davon treiben und nehmen irgendwann die Geschwindigkeit mit auf und kapieren, dass sie irgendwas machen müssen. Und die anderen, die drücken immer dagegen, weißt du? Und die sagen einfach, nein, aber wir wollen das nicht so. Wir sind immer so gewesen und wir lassen das auch so. Und das hat natürlich auch häufig was mit der Geisteshaltung zu tun, vielleicht sogar manchmal mit dem Alter oder einfach auch mit ganz viel Angst, die damit verbunden wird. Aber was man dann als Übersprungshandlung häufig macht, man beauftragt dann eine große Unternehmensberatung, ich nenne jetzt an der Stelle keine Namen, die dann auf 25 Slides, die 125.000 Euro kosten, darstellt, wie jetzt dieser Prozess zu funktionieren hat. Und dann zeigen sie quasi, so müsst ihr euch verändern. Die wenigsten gehen aber rein und machen das mit denen auch, weil eine Unternehmung, richtig, die seit 50 Jahren so läuft, wie sie läuft, die kann nicht aus ihren festgefahrenen Abläufen und Wegen raus, von alleine. Das funktioniert nicht. Die brauchen einen Impuls von außen und jemanden, der sie an der Hand nimmt und das mit ihnen gemeinsam macht. Und vor allem, und ich glaube, das unterschätzen viele, es ist nicht damit getan, dass du dann ein TikTok, ein Instagram, Facebook, nee, LinkedIn, was immer mal Account hast, deine Agentur draufsetzt, sondern was super wichtig ist, damit die Sachen funktionieren und damit du auch mit der Geschwindigkeit der Welt da draußen mithalten kannst, deiner Kunden und der Märkte und deiner Wettbewerber, ist, du musst Prozesse üben. Du musst neue Prozesse lernen und die so lange wiederholen und optimieren, bis das von alleine läuft und du quasi ein Virtuose wirst. Also, dass du improvisieren lernen kannst. Du musst ja das Instrument erstmal spielen lernen.
So. Ja, aber ich glaube, das ist genau das Ding. Also, ich glaube, dass, wenn ich einen Punkt benennen müsste, an dem Digitalisierung am häufigsten scheitert, dann ist es der Mensch. Ja, das ist ja,
natürlich,
per se auch immer dieser Gedanke, dass das, was von außen kommt, das erleben wir ja auch, wenn wir in Unternehmen reingehen, ist erstmal böse und scheiße.
Ja, so, total.
Und Digitalisierung bedeutet vor allen Dingen, dass wirklich jedes einzelne Mitglied sich ständig selbst hinterfragen muss. Ja, und ständig den Willen dazu aufbringen muss, sich selbst zu optimieren oder auch ja. selbst, man muss ja dann den eigenen Prozess gegebenenfalls auch komplett loslassen, den man jetzt seit 20 Jahren verfolgt, um halt festzustellen, so, das war halt scheiße, wie was die letzten 20 Jahre gemacht haben. Ich übertreibe das jetzt, das ist natürlich ja. nicht immer so. Und das ist wahnsinnig schmerzhaft und deswegen sage ich ja auch immer, hängt nicht den Boten. Ne, weil jetzt, wenn jetzt ein Berater reinkommt und dann sagt, hey Leute, so und so sieht's aus, ihr müsst euch digitalisieren, ihr müsst euch hier neu aufstellen, lasst bitte auch mal so einen Gedanken wie KI zu und so weiter, dann wird häufig der Berater als das Böse, sag ich jetzt mal, irgendwie gesehen. Dabei wehren die sich ja eigentlich gegen sich selbst.
Soll ich dir mal ein Beispiel dazu erzählen? Ich versuche es so krass zu verfremden, wie es nur geht, schon so abstrakt zu machen, dass niemand weiß, wovon ich spreche. Aber ich war, genau, ich hatte mal einen Beraterjob über einen längeren Zeitraum und da war eine Person so angepisst drüber, dass ich in diese Unternehmung reinkam und alles, was diese Person an Vorarbeit geleistet hat in den letzten Jahren, quasi schlecht gemacht habe. Das habe ich natürlich nicht, aber in ihrer Wahrnehmung habe ich das schlecht gemacht, alles in Frage gestellt, kaputt gemacht. Ja, weil ich einfach auch gesagt habe, na, so funktioniert das leider nicht mehr. So hat das vielleicht vor 4, 5, 6 Jahren funktioniert, aber das können wir heute so nicht mehr machen. Wir brauchen andere Prozesse, wir brauchen andere Kompetenzen, wir brauchen andere Dienstleister. Es muss hier wirklich einfach einmal komplett durchgeäschert werden. Ja, das, was wir ganz gerne tun. Und damit fangen wir jetzt an. Ja, so. Und das Problem ist einfach, dass die Menschen, die sehr viel Zeit und Herzblut reingesteckt haben, und ich kann das mit jeder Faser meines Körpers nachvollziehen, was da menschlich, mental passiert in den Personen. Aber das hat dazu geführt, dass diese Person gegen mich und meinen Auftraggeber ein Compliance-Verfahren eingereicht hat. Und dieses Compliance-Verfahren, das entbehrte jeder Grundlage, wirklich jeder Grundlage. Ich sag da gar nicht viel zu, aber wäre es nicht so bescheuert gewesen, hätte ich die ganze Zeit drüber gelacht.
Aber das es zeigt hat ja fast nur, wie dazu, verzweifelt der Mensch
ja,
ist.
Ja, und es hat aber fast dazu geführt, dass das Beratungsprojekt eingestampft worden wäre und wir nicht vorangekommen wären. So, jetzt ist der Kunde Top of the World, Awards hier und da, bla bla bla, alles ganz toll. Hat sich seitdem auch wieder viel geändert. Aber dieses Beispiel, das habe ich wirklich so am eigenen Leib erfahren, wie krass es bei dem Thema digitale Transformation nicht um Technologien geht, sondern um den Menschen, um dieses Zwischenmenschliche, um zu kapieren, wie funktionieren Menschen und wie müssen wir die mitnehmen, damit sie sich nicht dagegen wehren, sondern mitlaufen und auch Bock drauf haben. Und das hat mich, zu dem Zeitpunkt hat mich das total erschüttert, als ich das rausgefunden habe.
Kann ich verstehen. Das hat ja auch wieder sehr viel, und da ist in Deutschland ja auch noch ein bisschen Optimierungspotenzial, mit dem Thema Leadership zu tun.
Ja,
also
total.
Menschen mitzunehmen, zu führen. Ja. Und in meiner Erfahrung krankt es der oberste Chef, der hat ja ein großes Interesse daran, dass es mit der Digitalisierung klappt.
Ja.
Aber der muss sich ja auch, ich überspitze jetzt mal, nur bedingt die Hände dreckig machen. Der holt dann eine Unternehmensberatung rein und brieft die und dann muss der halt so ein bisschen mal Angebote durchblättern. Aber that's it. So, aber für die es ja sehr unangenehm wird, das fängt ja eigentlich so beim mittleren Management an. So, und in meiner Wahrnehmung oder vor allen Dingen auch Erfahrung ist das mittlere Management das Entscheidende hier, weil ich kenne es so, dass sehr viele von den Personen, die operativ arbeiten, die haben Bock, weil die wollen ja wirklich, natürlich jetzt auch nicht alle, aber im Großteil was positiv verändern und bewirken.
Mhm.
Ja, die wissen ja, alles klar, das würde ihnen helfen. Das ist ja das Wichtige, dass man ihnen das vergegenwärtigt. What's in for you? Ja, also was bringt dir das Ganze für den Alltag? Und ich finde, die kriegt man recht schnell überzeugt. Ich finde, es krankt sehr häufig daran, dass das mittlere Management das zulässt. Ne? Also zulässt zum Beispiel, wenn ich dann in ein Unternehmen reingehe und sage so, keine Ahnung, dieses Tool-Setup, was ihr jetzt hier gerade habt, da spreche ich jetzt nicht von SAP fürs gesamte Unternehmen, da müssen wir ran. Ne? Das ist irgendwie nicht das Richtige, aufgrund diverser Punkte, hier eine Analyse und wir sollten jetzt diverse andere Tools testen. Und dann kommt dann raus, Überraschung, das Tool für 25 € im Monat, so, das hätte total den krassen, würde einen sehr krassen Mehrwert stiften. Jetzt einfach mal fiktiv. Und dann werden halt teilweise, und das ist das, was mich so fertig macht, dann wird dann gesagt, nee, also ich habe das dem Tool mal dem Betriebsrat und dem Datenschutzmenschen gegeben und die sind damit nicht fein, leider. So, und damit ziehst du halt zum einen natürlich komplett den Berater den Stecker und zum anderen aber auch, und das finde ich fast noch schlimmer, als wenn man mir den Stecker zieht, weil ich arbeite da nicht fest, ne? Den Leuten, die halt operativ arbeiten und die jetzt Bock hatten. Ja, das sind dann Leute.
Ist das krass, wie viel Macht Betriebsräte haben?
Ja, komplett. Da können wir eine eigene Folge zu machen, was ich da schon erlebt habe. Aber die werden ja dann teilweise auch nur so ein bisschen als Notstopfen verwendet. Ne? Ja, ich muss mir kurz überlegen, was für ein Argument kann ich finden, damit dieses scheiß Tool jetzt nicht kommt. Ah ja, der Betriebsrat. So, und auch wenn die das so natürlich niemals zugeben würden, so sieht's halt in der Realität aus. Und wenn wir uns halt so von unserem Gedankengut und von unserer Einstellung zu Veränderungen da nicht ändern, ne, dann wird das nichts mit der Digitalisierung. Abseits dessen ist es vielleicht auch nicht so smart, das vielleicht mal so als kleinen Wink an die Regierung, die natürlich unseren Podcast sich anhören, davon gehe ich schwer aus,
Klar. Dass
es nicht so klug ist, ein Feld wie die Digitalisierung zu mergen in einer Person mit dem Verkehrsministerium.
Ne, also das aber daran siehst du ja auch, welchen Stellenwert das in Deutschland hat.
Ja,
also
natürlich.
Deutschland an sich hat ja schon nicht geschnallt, was digitale Transformation eigentlich bedeutet.
Nein.
Und ich meine, wir haben ja, also, und es ist ja eine Transformation. Ich meine, wir sind ein Industrieland gewesen, das Industrieland der Welt. So, das sind wir auch schon lange nicht mehr. Der Zug ist ja auch schon abgefahren. Da können wir auch, ist ja auch egal. Apropos Industrieland, es gibt ja auch eine Industrie, die schweigt man gerne tot. Weil die ist, nein, sowas machen wir nicht. Das ist die Rüstungsindustrie. Und wir kommen auf dieses Thema, weil der BVB, der Borussia Dortmund Fußballverein, die Schwarz-Gelben, bei denen meine Tochter immer sagt, sind wir die, die aussehen wie Bienen? Nein, wir sind nicht die, die aussehen wie Bienen. Wir sind die, die nicht so gut Fußball spielen können und aussehen wie ein Karnevalsverein. Ja, auf jeden Fall, Dortmund hat einen neuen Hauptsponsor. Und das ist Rheinmetall. Und jeder, der nicht weiß, was jetzt ein Rheinmetall ist, es ist nicht ein Rheinmetall, sondern es ist die Rheinmetall, das ist das deutsche Rüstungsunternehmen,
genau.
Traditionsunternehmen. Und als diese Neuigkeit sich Bahn brach, da war man zwischen Juche und Empörung und Entsetzen, glaube ich, sehr zwiegespalten. Da wusste man ja gar nicht mit umzugehen, weil mit Rüstung und überhaupt so mit Verteidigung und so Bundeswehr und sowas, da haben wir, glaube ich, in der Bundesrepublik schon teilweise geistig komplett mit abgeschlossen. Für uns ist irgendwie klar, im Zweifelsfall und im Ernstfall werden wir immer verteidigt werden von unseren europäischen und transatlantischen Bündnispartnern und die werden das schon für uns regeln. Wozu brauchen wir Panzer? Es reicht, wenn wir einen haben, der mit einer Kette fahren kann. Wozu brauchen wir Kampfflugzeuge? Reicht doch, wenn wir.
Ja, so sah es ja auch aus bis vor ein paar Monaten.
Ja. So, und ja, wie gesagt, das ist jetzt halt in der Markenwelt oder auch in der Fußballwelt das Thema, dass Rheinmetall Dortmund sponsert. Was halten wir denn davon?
Also, ich versuche mich ja immer auch selbstkritisch zu hinterfragen. Ich weiß nicht so innen, aber ich mache es trotzdem ganz gerne. Und ich wurde mal vor vier Jahren angefragt von Rheinmetall. Also nicht ich, sondern der Laden da, wofür ich gearbeitet habe.
Was denn als Produkttesterin?
Exakt. Spaß beiseite. Nee, für so ein Kommunikationsprojekt. Naja, und da hatte ich, muss ich selbst sagen, große Bauchschmerzen mit. So, ich habe mir irgendwie gedacht, boah, weiß ich jetzt nicht, ob ich für Rheinmetall arbeiten möchte. Fühlt sich irgendwie nicht gut an. Hat das dann eh erledigt und so, aber da war ich schon wirklich anti. Und dann habe ich das gelesen mit Rheinmetall und dem BVB. Und auch da dachte ich wieder, so der erste Instinkt war so, oh krass. Und dann dachte ich mir wieder, ja gut, ohne Rheinmetall könnten wir auch nichts in die Ukraine schicken. Ne? So, das
aber
heißt,
Steffi,
das ist halt immer.
Darf ich dich was fragen? Hattest du dieselben Bauchschmerzen, die du gerade beschrieben hattest, auch als wir gemeinsam einen Spirituosenhersteller beraten haben?
Nee, das meine ich ja. Das ist, ich weiß ja auch, dass das irrational ist, das wusste ich auch damals,
ne?
Aber trotzdem hat es sich für mich, das ist ja einfach, Gefühle sind ja irrational, ne? Oder Empfindungen.
Ja.
Und hat es sich für mich damals nicht gut angefühlt. So.
Mhm.
Weil, und das gebe ich auch zu, ich glaube, es ist auch so, wenn dann es nicht einen so präsenten, so nahen Konflikt gibt. Ne, das heißt, wo es so klar ist, okay, wir liefern jetzt Waffen an ein Land, das uns von der Location her sehr nah ist, ja, dann hat man das halt nicht so stark auf dem Schirm. Und dann denkt man so, boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Unternehmen unterstützen möchte, was halt Waffen liefert, die später andere Menschen töten. So, das ist ja so ein bisschen das, was dann so aufflammt. Mhm. Wie gesagt, ich wusste auch damals, dass das irrational ist, aber es war halt trotzdem eine Empfindung. Ich finde aber jetzt, spätestens jetzt, vor dem Hintergrund, dass wir wissen, wir brauchen Rheinmetall. Ja, es ist halt einfach so. Wir können froh sein, dass die das tun, was sie tun.
Also mir wäre auch ganz lieb, wenn die nicht nur Wummen für andere Länder bauen würden, sondern auch für uns. Weil ich habe nicht den Eindruck, dass das in den nächsten 50 Jahren hier noch lange gut geht. Und da wäre ich doch irgendwie happy, wenn meine Kinder in einem Land leben würden mit einer funktionierenden Verteidigungsstruktur. Das sehe ich im Moment nicht.
Naja, also dieser Milliardenetat, der ist ja aufgebraucht. Na, also die, es wurde ja festgelegt, dass es einen Milliardenetat gibt, damit wir halt eben nicht nur mit einer, keine Ahnung, einer Nerfgun da stehen.
Dann, sorry.
Piu, piu. Yay, abgeschossen. Nein, hör auf.
Theoretisch haben wir jetzt den Krieg gewonnen. Wir wollten euch nicht wehtun, weil wir sind Deutschland. Wir können uns nicht so richtig entscheiden, wer wir sind und wenn ja, wie viele. Deswegen schießen wir nur mit Nerfguns.
Richtig, genau. So ein Anstrich hat es ja. Und dann hat man festgestellt, Eide daus. Wir brauchen jetzt ja wahrscheinlich wirklich Leute und wirklich Waffen.
Echt? Soldaten
wir haben ja
oder was? Und Soldatinnen? Ja, so krass.
Ja, ja. Das ist ja auch, da sind ja auch alle ganz erschrocken jetzt. Das finde ich, ich frage mich manchmal, wie der Mensch an sich konzipiert ist. Das ist ja auch so, jetzt hat ja irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es Scholz war oder irgendwer, hat mal den Gedanken überhaupt formuliert, dass auch wir in Form von Soldaten gegebenenfalls aktiv werden müssen. So, das überhaupt mal diesen Gedanken zuzulassen, das kann man, glaube ich, uns aus vollem Herzen glauben, kein Szenario, was wir uns wünschen. Ja, also das ist ganz schlimm und überhaupt daran zu denken, macht mir auch wahnsinnig Angst. Aber einfach, also dann so ganz erschrocken zu sein, was? Das geht doch nicht. Ja, wer soll's denn sonst machen? Wollen wir uns wieder die Finger nicht dreckig machen oder
ja,
was?
Ja, aber weißt du, wir haben uns ja auch, also ich würde jetzt mal sagen, wir Deutschen haben uns ja von unserer eigenen Lebensrealität und aber auch der Lebensrealität anderer Länder auf der Welt so stark entfremdet, weil es uns so gut geht und wir in Wohlstand baden, dass das für uns ein Szenario ist, was unfassbar weit weg ist. Wir haben uns ja kurz erschrocken, als das in der Ukraine losging, dachten, hoppala, das ist jetzt aber nah, was machen wir denn da? Und dann war das aber auch relativ zügig wieder vom Tisch, als klar war, uns wird das nicht betreffen. Ich glaube aber, der Punkt wird irgendwann kommen, weil wir leben in einer Phase, in einer Ära. Wir hatten jetzt, ich weiß nicht, wie lange keinen Krieg mehr in Westeuropa. Das ist die längste Phase aller Zeiten in der aufgezeichneten Geschichte der Menschheit. Also eine lange Friedensphase. Das wird, glaube ich, auch nicht mehr lange gut gehen. Aber der andere Punkt ist, warum es dich vielleicht befremdet und mich nicht. Ich komme aus einer, ich sage jetzt nicht Bundeswehrfamilie, aber alle Männer in meiner Familie waren in irgendeiner Form beim Bund oder bei der Marine. Also beim Heer oder bei der Marine. Einer war auch bei der Luftwaffe. Und eben auch als aktive Soldaten im Einsatz im Kosovo unter anderem. Und für mich ist das kein fremdes Thema. Sagen wir mal, Waffen sind für mich kein fremdes Thema. Uniformen sind für mich nichts Ungewöhnliches. Ich bin da als Kind mit aufgewachsen. Ich habe mit meiner Großmutter, mit meiner Mutter Fotos angeguckt, auch vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs. Ich fand das alles spannend, wie das damals war. Und auch gerade in den 90ern bin ich in einem Dorf aufgewachsen, wo viele Geflüchtete hinkamen und die dann mit mir im Kindergarten oder in der Grundschule waren. Deswegen, also das Thema Krieg und Verteidigung und dieser ganze Themenkomplex, der hat mich eigentlich immer schon begleitet. Und es ist für mich nichts, was fremd und fern ist. Ich kenne auch viele Jäger, also der Umgang auch mit Waffen. Das ist ja alles irgendwie so ein Thema. Wenn du damit gar nichts zu tun hast, dann ist es auch super abstrakt, sich das vorzustellen. Mich würde es zum Beispiel total reizen, ist das falsche Wort, aber ich fände es echt spannend, mal so ein großes Unternehmen wie Rheinmetall zu beraten. Ich finde sowas, also für mich gehört das zu einem Land, zu einem zivilisierten Land dazu, dass es für seine Verteidigung sorgt. Und Rüstungsindustrie ist ein Teil davon, wenn du nicht immer angewiesen sein möchtest auf andere, weil dazu gehört, dass du es dir mit den anderen nicht verscherzen darfst und dann triffst du komische politische Entscheidungen. Ja, und das passiert ja am laufenden Band, leider Gottes. Insofern, jetzt reden wir zu wenig über den BVB, also ich kann die Befremdung, wenn jemand befremdet ist oder das schlimm findet, dass Rheinmetall den BVB sponsert, nicht verstehen. Das ist Quatsch.
Nee, genau. Also ich glaube auch, das wird man sich ja auch auf Seiten BVB sehr gut überlegt haben. Und das war eine sehr bewusste Entscheidung. Ja. Und ich glaube, man kann den Argumenten, die man dagegen anführt, ja sehr schnell auch die Luft rauslassen. Ne? Also das, deswegen glaube ich, ist es auch nicht zu einem ganz so großen Aufschrei gekommen, wie das vielleicht noch vor dem Ukraine-Krieg der Fall gewesen wäre. Ich glaube wirklich, wenn du das vor dem Ukraine-Krieg gemacht hättest, dann hätte es einen riesigen Aufschrei gegeben. Ja, ja. Davon bin ich absolut überzeugt. Und jetzt hier kann man ja aber eigentlich, also man kann, finde ich, dann am ehesten noch, und das tun ja auch viele wieder, diese Kommerzialisierung des Fußballs, ne, das geht ja damit auch so ein bisschen einher, das wieder kritisieren, das wird ja auch gemacht, aber gut, dann muss halt auch mal verstehen, dass Fußball jetzt auch nicht die Wohlfahrt ist, beziehungsweise die Bundesliga oder gesamt auch international, aber ja, ich glaube halt, das ist halt auch so ein bisschen diese, vielleicht auch diese Bigotterie, ne, dass man auf der einen Seite so sieht, oh, will ich irgendwie nicht. Auf der anderen Seite ist es aber nun mal so, dass wir die brauchen, ne? Also das ist so, finde ich, so ein gutes Beispiel dafür, dass es die Komplexität von so manchem überschreitet.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, man muss dann auch die Menschen, die sich so ganz proaktiv dagegen aussprechen, mal fragen, wie sie sich das denn eigentlich vorstellen im Verteidigungsfall. Also wer das dann für uns macht und was für eine Rolle wir dann eigentlich haben. Sitzen wir dann hier irgendwie in Deutschland, drehen Däumchen und denken so, ja, mal gucken, wann es vorbei ist.
Ja, das ist dann, glaube ich, so wie bei den hier Geheimdiensten. Da ist es ja auch häufig so, das ist auch, glaube ich, vielen nicht bewusst. Also wir dürfen ja recht wenig. Ne, durch die ganze Datenschutzkiste-Situation dürfen wir im Vergleich zu anderen Geheimdiensten wirklich wenig. Das heißt, wir lassen uns von allen anderen Geheimdiensten schön immer die ganzen Informationen rüberwachsen lassen. Mhm. Genau, damit es bei uns nicht knallt. Ne?
Ja.
Aber Hauptsache, wir können sagen, wir haben uns an die DSGVO gehalten. Das meine ich, das ist so, das widert mich manchmal ein bisschen an, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Aber wie ich eingangs schon gesagt hatte, das ist Köln, muss ich hier jetzt auch sagen, das ist Deutschland.
Ja, leider ja.
Das ist Deutschland.
So, schön.
Das war jetzt auch einfach ganz toll, dass wir das jetzt alles einmal besprochen haben. Steffi muss zum Yoga. Ich weiß nicht, wer heute noch Yoga
macht. Ich muss jetzt erstmal die ganze Bad Energy rauskriegen.
Ja, mach das mal. Ich gehe jetzt gleich eine Rakete basteln mit meiner Tochter. Die möchte ja Astronautin oder Schwimmlehrerin werden. Wir sind da noch in der Entscheidungsfindung. Und wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Lasst gerne eine Bewertung unseres Podcasts da. Da freuen wir uns sehr darüber. Das hilft uns auch sehr. Schickt uns gerne Themeninput, wenn ihr das gerne möchtet. Wenn ihr es nicht möchtet, lasst es halt sein. Uns auch egal. Und wir freuen uns sehr, wenn wir euch beim nächsten Mal wieder beglücken dürfen mit unserem wunderschönen Podcast Marketing.
Richtig. Und vielleicht noch als kleiner Zusatz, hier, bevor du dich schon verabschiedest.
Ja, mach.
Wir haben das jetzt ja mit dem Video mal so ein bisschen angefangen, ne?
Ja, ja.
Und das machen wir ja nicht aus Altruismus, ähnlich wie der BVB, sondern weil wir hoffen, dadurch einfach mehr Leute zu erreichen. Und dementsprechend packen wir euch einmal in die Shownotes unsere Kanäle, wo wir so sind. Ihr solltet uns natürlich auch so finden und unsere tollen Videos sehen, aber vielleicht habt ihr ja Lust, uns auch dementsprechend zu folgen. So, das Wort, Marit Jod, schwing de Hut.